Jetzt habe ich das Steuer selbst in die Hand genommen. Mein Kurs ist der richtige. Ich führe euch herrlichen Tagen entgegen. Diejenigen, welche mir dabei behilflich sein wollen, sind mir von Herzen willkommen. Diejenigen jedoch, welche sich mir bei dieser Arbeit entgegenstellen, zerschmettere ich. Er versuchte, seine Augen blitzen zu lassen. Sein Schnurrbart sträubte sich noch höher. Einer ist hier der Herr. Und das bin ich. Heinrich Mann, der Untertan.
Das ist der Tonfall Dietrich Hesslings. Und dafür hat er ein reales Vorbild. Willkommen beim Museum aufs Ohr, dem Podcast der Lübecker Museen. Hier im Buddenbrookhaus geht es heute zum letzten Mal um Heinrich Manns Roman »Der Untertan«. Thema sind die historischen und politischen Hintergründe zwischen Kaiserverehrung und Antisemitismus. Dazu begrüße ich herzlich drei Expertinnen. Mögen Sie sich den Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen.
Birte Lipinski, Museumsleiterin des Buddenbrookhauses.
Imke Jelen, Kuratorin der Ausstellung »Der Untertan« über Autorität und Gehorsam.
Karin Heuer, wissenschaftliche Projektkoordinatorin.
Auf dem Pferd dort unter dem Tor der siegreichen Einmärsche und mit Zügen steinern, blitzend, ritt die Macht. Die Macht, die über uns hingeht und deren Hufe wir küssen. Die über Hunger, Trotz und Hohn hingeht. Gegen die wir nichts können, weil wir alle sie lieben. Die wir im Blut haben, weil wir die Unterwerfung darin haben.
Mehrere historische Ereignisse kommen in beiden jetzt gehörten Zitaten vor. Im ersten Zitat sind deutliche Anklänge an Originalzitate Kaiser Wilhelms II. Enthalten, mehrfach »Mein Kurs ist der richtige« oder auch »Einer ist der Herr und das bin ich«. Dieses Zitat sagte Kaiser Wilhelm in einer Rede nach der Entlassung des Reichskanzlers Bismarck 1891.
Und das ist natürlich hier auch schon viel sagen, dieses Bild von dem Steuer, das Dietrich jetzt in die Hand genommen hat. Also auch Wilhelm II. Wird hier in Grafiken der Zeit gerne als Steuermann am deutschen Staatsschiff gezeigt, der sich freilich seiner Kritiker, seines Lotsen Bismarck, entledigt hat. Auch dieses Bild wird hier zitiert.
Ja, und einer ist hier der Herr und das bin ich. Das hat natürlich auch eine religiöse Anmutung schon, die hier in der Kaiserrede auftaucht. Aber Heinrich Mann lässt das ja nun seinen Untertanen sagen. Und wann lässt er es ihn sagen? Als er in seiner Papierfabrik zu den Arbeitern spricht. Das heißt, wir haben das Ganze mal runtergebrochen, ein paar Ebenen auf die Fabrikebene. Und er spricht natürlich hier auch einfach nicht mit dem ganz großen Idealismus, sondern der möchte jetzt hier die Arbeiter einnorden, die sollen gehorchen, die sollen ja ihm Gewinn bringen. Also das sind keine hehren Ideale da, sondern er kopiert das eigentlich zu kapitalistischen Zwecken.
Ich glaube, das kann man hier ganz pointiert betrachten. Einer ist hier der Herr und das bin ich. Das ist eine eindeutige biblische Anspielung auf das erste Gebot. Einer ist hier der Herr und das bin ich. Ist fast so wie, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Diese Position ist lange eine gottgleiche gewesen und wird dann nachher in Zeiten des Absolutismus eine, die durch weltliche Herrscher besetzt wird. Und diese Zeit scheint sich hier zu verändern oder zu neige zu denen. Denn plötzlich ist es der Arbeitgeber, ist es der Kapitalist in seiner Fabrik, der diese Position einnimmt. Und wer sich ihm entgegenstellt, sprich seine Arbeiter, die widersprechen, werden zerschmettert, entlassen. Im Kapitalismus bleiben also die Arbeiter dem absoluten Herrscher, dem Boss, ausgeliefert.
Und Dietrich ahmt ja das ganze Werk hindurch seinem großen Vorbild, dem Kaiser, nach. Und es kommt eben auch zu einigen Begegnungen mit dem Kaiser, eben bei den beschriebenen Arbeiterunruhen, die auf wahren Begebenheiten beruhen, Anfang 1892 kam es zu diesen Ausschreitungen und Unruhen in Berlin. Und hier findet die erste Begegnung mit seinem Kaiser statt. Und das ist eben die Macht, die über uns hingeht und deren Hufe wir küssen. Und die Begegnung an sich ist auch an dieser Stelle dann wieder satirisch überspitzt, denn schlussendlich, als der Kaiser hoch auf seinem Ross vor Dietrich erscheint, stolpert er und stürzt in eine Pfütze und hat sich quasi auf die Höhe der Hufe begeben, nämlich ganz nach unten.
Was mir daran bemerkenswert erscheint, ist gerade an diesem Zitat, dass der Weg von Diederich selbst weggeht. Es wird etwas Allgemeindeutsches unterstellt. Wir sind es plötzlich, ein imaginiertes Wir, das die Unterwerfung unter die Macht schon im Blut hat. Es wird also ein nationales Kollektiv angenommen, das Freude hat an der Unterwerfung. Und das ist ja etwas, was der Roman deutlich hervorbringt, dieses Wechselspiel von Sadismus und Masochismus. Beides kommt im Roman vor. Und man fragt sich schon, woher kommt das? Wie in Gottes Namen wird man denn so? Und wenn man sich das genau anguckt, beginnt das alles schon mit einer gewaltvollen Erziehung. Also die Schläge des Vaters sind von Anfang an da. Liebe und Grausamkeit werden von Kindheit an deckungsgleich gesetzt. Man kann also eigentlich sagen, der Roman zeigt eine absolut gewalttätige Gesellschaft. Und mit absolut meine ich komplett umfassend. Es beginnt im Elternhaus, geht über die Schule, geht nachher über die Uni, Burschenschaften. Überall wird geschlagen, wird gequält, wird drangsaliert.
Er war sich bewusst. Ich habe Prügel bekommen, aber von meinem Papa. Ihr wäret froh, wenn ihr auch Prügel von ihm bekommen könntet. Aber dafür seid ihr viel zu wenig.
Diederich ist also stolz darauf, Prügel bekommen zu haben. Eine Sicht oder ein Verständnis, das uns heute vollkommen abgeht. Aber er ist eben stolz darauf. Und damit wird die Unterwerfung, die Unterdrückung wird positiv besetzt.
Das ist ja eine Passage hier, da ist er noch Kind. Und er fühlt sich den Arbeitern der Fabrik überlegen, weil das eben sein Papa ist, der ihn prügelt und er damit sozusagen, obwohl er geprügelt wird, noch eine höhere Position hat oder weil er geprügelt hat, ist er wichtig genug, um eine höhere Position zu haben als die Arbeiter, so glaubt er als Kind oder so sieht er es als Kind. Und deshalb kommt es zu dieser seltsamen Verschiebung in der Bedeutung der Prügel. Und das ist dann tatsächlich was, was immer wieder vorkommt und Diederichs ganzes Problem über den Roman hin ist, dass er es beim Militär zu nichts bringt. Denn das Militär ist eigentlich das System, was ihm ganz glanzvoll erscheint und in dem ihn auch dieser Mechanismus, den er als so richtig anerkannt hat, dem er ihm eigentlich wieder begegnet, aber trotzdem kann er da nicht bestehen. Er muss sich am Ende ausmustern lassen. Und weil er dieser Härte gar nicht standhält, gleichzeitig ist diese Härte natürlich sein absolutes Ideal. Aber wir haben ihn ja schon ganz am Anfang als weiches Kind kennengelernt. Das heißt, er scheitert an diesem Ideal und das ist ein lebenslanger Makel im Prinzip. Es gibt eine Stelle ganz am Ende bei der Denkmalsenthüllung schon, da ziehen all die Militärs ein und er ist fürchterlich neidisch, dass er nicht dazugehört. Und da heißt es, sein Kronorden 4. Klasse, seine schwarz-weiß-rote Schärpe und die Rede, die er vorzeigte, retteten ihn gerade noch, konnten aber keineswegs weder vor der Welt noch vor ihm selbst als vollwertiger Ersatz gelten für die Uniform. Das ist das große Glanzstück, die Uniform hätte man haben müssen.
Das stimmt, das gelingt ihm nicht. Nichtsdestotrotz wird er ein gewalttätiger Mensch. Also das, was der Roman doch pointiert herausstellt, ist, Gewalt befördert nur eins, nämlich noch mehr Gewalt. Und diese Gewalt wird weitergegeben. Übrigens ganz spannend finde ich, im Militär scheitert er, das ist richtig, wo er aber auch eine Freude an der Unterwerfung hat, ist zu Hause im Schlafzimmer. Ja, das ist eigentlich die einzige Position, wo sich das Gewaltverhältnis umdreht. Das ist seine Ehefrau, die da die Domina geben darf.
Das ist aber auch wirklich nur hinter verschlossener Schlafzimmertür erlaubt, denn außerhalb gibt er alles daran, um weiter Familienoberhaupt zu sein. Es gibt ja 2 große Beziehungen, die geschildert werden. Die erste ist die Jugendliebe Agnes Göppel. Agnes Göppel, auch eine eigentlich romantische Liebe fast, die sich da zu entspinnen scheint und die er dann in dem Moment, wo sie ihre Liebe gesteht, abserviert, denn dann dadurch kann er sozusagen wieder eine Macht gewinnen. Und dann als zweite Guste Deimchen, die ja eigentlich aus finanziellen Gründen.
Genau, und Agnes Göppel ist eben nicht lukrativ.
Ja, einfach genau. So. Ja, sie ist nicht lukrativ und sie ist auch schon gezeichnet.
Na, er hat sie selbst gezeichnet.
Genau, er nötigt sie. Man könnte auch sagen, er vergewaltigt sie im Grunde, nötigt sie, aber ist nur vorsichtig formuliert. Und nachdem es zum Sexualverkehr kommt, ist sie leider nicht mehr heiratsfähig. Ja, und da bringt sie auch noch kein Geld mit. Ja, und es ist Sex vor der Ehe.
Also das ist so einer der Momente, wo sich dieser ganz böse Charakter auch einfach offenbart.
Genau, und die Frauen sind eben in dieser Konstellation und in dieser Gesellschaft nur für das Kinderkriegen und Haus und Herd und Küche da. Und an einer Stelle heißt es, die Frauen waren der Kinder wegen da. Frivolitäten und Ungehörigkeiten versagte Dietrich ihnen. Also es geht darum, Kinder, Küche und Kirche, und mehr dürfen sie nicht.
Ja, und die Guste Daimchen, die er dann heiratet, die ist ja eigentlich erstmal ganz selbstbewusst als Großerbin, die also wirklich Kapital mit in die Ehe bringt. Und da muss er sich im Prinzip eine Inzestgeschichte ausdenken, mit der er sie fast erpresst.
Ja, aber da sieht man auch, das eigentliche Kapital der Frau in der patriarchalen Gesellschaft wird doch nicht durch Vermögen bestimmt, doch nicht durch Geld, sondern durch das Label Heiratsfähigkeit. Umso bemerkenswerter erscheint doch dann diese Pastorentochter Käthe Zillig, ausgerechnet eine Pastorentochter, die dann irgendwie sowas wird wie Sexarbeiterin, Bordellbetreiberin, und die die einzige ist, die so etwas wie eine Emanzipation von dieser Rolle durchmacht.
Die ja auch tatsächlich als intellektuelle Gesprächspartnerin von den Männern geschätzt wird, ne? Also es ist ja jetzt nicht nur die körperliche Dienstleistung, die da geschätzt wird, sondern sie kann wirklich auf Augenhöhe mitreden. Das können die anderen Frauen nicht.
Ja, und sie weiß eben, diese Rolle, die ihr zugedacht wird, also Objekt des Mannes zu sein im Patriarchat, ökonomisch nutzbar zu machen. Das ist nicht ganz unkritisch zu betrachten, aber doch tatsächlich ein Vorteil gegenüber den anderen Frauenfiguren des Romans.
Auch das zeigt sich am Ende wieder bei der Denkmalseröffnung oder bei der Denkmalsenthüllung, wo ja so viele Themen dieses Romans auf die Spitze getrieben sind. Und da kommt Dietrich mit seiner Frau Guste Daimchen auf die Tribüne und sie wollen sich setzen. Und wer hat den besseren Platz schon besetzt? Käthchen Zillig.
Er hatte, wie es üblich und geboten war, den einzigen Juden seiner Klasse gehänselt. Nun aber schritt er zu einer ungewöhnlichen Kundgebung. Aus Klötzen, die zum Zeichnen dienten, erbaute er auf dem Katheder ein Kreuz und drückte den Juden davor in die Knie. Er hielt ihn fest, trotz allem Widerstand. Er war stark. Was Dietrich stark machte, war der Beifall ringsum. Denn durch ihn handelte die Christenheit von Netzig. Wie wohl man sich fühlte, bei geteilter Verantwortlichkeit und einem Schuldbewusstsein, das kollektiv war.
Hier wird also die zweite schwache Personengruppe aufgezeigt, neben den Frauen die Juden im Kaiserreich. Und obwohl sie formal, also das Judentum formal 1871 mit Gründung des Kaiserreichs gleichgestellt sind, herrscht doch durchweg ein struktureller Antisemitismus.
Das sieht man im Roman auch daran, dass es sozusagen schon in der Kindheit losgeht. Das ist eine Schulszene, die wir hier gehört haben. Und schon in der Schule ist dieser Antisemitismus einfach präsent. Es steht nicht nur da, Dietrich hat den jüdischen Mitschüler gehänselt, sondern er hat es gemacht, wie es üblich und geboten war. Also da zeigt sich wirklich schon die ganze Struktur, diese ganze Durchdringung der Gesellschaft des Wilhelminismus durch diesen Antisemitismus.
Ja, um das zu unterstreichen, Gewalt ist im Wilhelminischen Kaiserreich die Norm, und Gewalt nach unten weiterzugeben, an sozial Schwächere, an Kinder, an Frauen, an Juden, so lange, bis niemand mehr da unten übrig ist, ist ebenfalls normal.
Es geht auch tatsächlich ja hier um körperliche Gewalt, also er drückt den in die Knie, er macht den wirklich auch körperlich, drückt er ihn zu Boden, und da steht dann, was Dietrich stark machte, war der Beifall ringsum, und er ist froh über diese, oder fühlt sich wohl bei dieser geteilten Verantwortlichkeit. Also das ist, wenn man die Macht im Sinne der Gruppe ausübt, dann ist man eben nicht schuld. Das ist durchaus auch etwas Prophetisches, und das ist natürlich auch später, dann 46 haben wir gehört, hat Heinrich Mann gesagt, den Faschismus hat er hier gleichsam schon vorgezeichnet. Das ist natürlich eine Struktur, die er hier damit meint.
Was aber ist jetzt der Trick der Figur Jadasson, damit umzugehen? Was versucht sie also, um sich der Gruppendiskriminierung, der Gewalt der Gruppe entgegenzusetzen oder dem zu entgehen?
Das ist ja die jüdische Figur, die den ganzen Roman hindurch eine Rolle spielt. Ne? Jadasson, der juristische Aufsteiger, der Karriere machen will, der jüdischer Herkunft ist, aber das auf gar keinen Fall thematisiert haben möchte.
Er versucht sich eben mit allen Mitteln zu assimilieren über diesen großen Prozess, den er anstrengt, einer Szene im Ratskeller, in dem die Äußerung einer Person in den Mund gelegt wird, dass die Kaiserfamilie verjudet sei, jüdische Verwandtschaft hätte. Und darüber versucht Jadasson schafft es auch, einen Prozess anzustrengen. Denn im Kaiserreich galt es sozusagen als Sprung auf der Karriereleiter, einen Prozess wegen Majestätsbeleidigung anzustrengen.
Ja, und ausgerechnet wegen dieses Vorwurfs der Verjudung macht er also einen Karrieresprung. Er wird nachher Staatsanwalt, allerdings erst, als er sich die Ohren anlegen lässt, die ihn tatsächlich oder vermeintlich als Juden brandmarken. Diese Figur macht es den LeserInnen von heute nicht leicht. Es ist keine sympathische Figur, es ist eine Figur, die selber antisemitisch wird, um sich anzupassen, die selber unterdrückt, die selber also gewalttätig wird.
Auch er ist korrupt.
Ja.
Das teilt er mit vielen dieser Figuren im Roman. Und das ist tatsächlich ein schwieriger Blick darauf heute, das muss man sagen. Die Figur zeigt auch die stereotypen Merkmale, die immer auch in antisemitischen Schriften, Zeichnungen, Bildern und so weiter verwendet wurden. Also diese abstehenden Ohren, die er hat und die er dann, um sich ganz anzugleichen, irgendwann operieren lässt, das ist ja wirklich auch ein antisemitisches Topos. Ja, so ähnlich wie dieses Klischee der gebogenen Nase oder sowas.
Man kann schon sagen, dass der Roman kritisiert oder mindestens doch kritisch hinterfragt, warum will diese Figur eigentlich unbedingt dazugehören? Zu was denn eigentlich? Zu dieser Gesellschaft, die sie selbst ausschließt, die gewalttätig ist, die auf Lüge basiert und eigentlich rundherum ziemlich eklig ist? Warum also? Die Unterdrückung von Schwächeren als Prinzip der Selbsterhöhung, das scheint mir eigentlich das zentrale, zeitlose Prinzip des gesamten Textes zu sein. Etwas, was heute wie damals Bestand hat.
Das ist tatsächlich etwas, was eben auch eine gewisse Zeitlosigkeit über verschiedene politische Systeme auch mit sich bringt und was im Nationalsozialismus so groß wird. Und insofern kann man verstehen, dass dieser Roman auch nach dem Zweiten Weltkrieg wieder so große Aufmerksamkeit gefunden hat, weil genau dieses System natürlich auch zur Judenverfolgung, ja zu der Ermordung so vieler Juden im Nationalsozialismus geführt hat. Und dazu geführt hat, dass auch hier, Kollektivschuldbegriff hatten wir da gerade schon, dass es viel leichter war, das ja mit anzusehen oder zu leugnen, wenn das Schuldbewusstsein ein kollektives ist.
In einem Vorwort zur Ausgabe des Untertans von 1929 schreibt Heinrich Mann, das Zeichen des Untertans sei der, Zitat, Verzicht auf eigene Verantwortung. Und das ist genau das, was in einer Demokratie eigentlich nicht mehr geht. In einer Demokratie übernimmt der Einzelne Verantwortung für die Gesellschaft und umgekehrt.
So sagt das ja Heinrich Mann auch, ne? Es gibt ja diesen Text, der tiefere Sinn der Republik, 1927. Demokratie ist im Grunde die Anerkennung, dass wir sozial genommen alle füreinander verantwortlich sind. Und damit natürlich auch für die Demokratie selbst, wieder für den Fortbestand dieser Ordnung. Das ist sicherlich auch was, was man heute daraus nochmal lesen kann und wo man sich heute auch fragen kann, ist das nicht ein Text, der wieder eine Aktualität hat?
Ja, die Verantwortung für das eigene Tun kann also, mit Heinrich Mann gesprochen, weder an ein fiktives Die da oben noch an ein Kollektiv abgegeben werden. Und das gilt, glaube ich, gleichermaßen für die Bewältigung der Klimakrise, der Corona-Krise und unserer zahlreichen anderen Krisen unserer Zeit.
Und sie richtet sich eben auch nicht nur auf meinen eigenen Vorteil. So wäre es beim Untertan gewesen. Der hat die großen Ideale oder die großen Worte gewählt. Aber faktisch ging es ihm um seine eigene Karriere in Heinrich Manns Roman. Aber darum geht es eben nicht, sondern diese Verantwortung besteht für die Gesamtgesellschaft. Man hat nicht nur die Verantwortung für sein eigenes Dasein oder für seinen eigenen Vorteil.
Wenn man auf gar keinen Fall untertänig sein möchte heute, kann man sich vielleicht auch an die Worte von dem alten Buck erinnern, der an einer Stelle des Romans sagt, durch Untertanen sei weder mehr Geist noch mehr Güte in die Welt gekommen.
Das war die letzte Folge zu Heinrich Manns Der Untertan, aufgenommen im Buddenbrookhaus Heinrich und Thomas Mann Zentrum. Mehr zum Buddenbrookhaus, alle Termine, Ausstellungen und digitalen Angebote gibt's auf der Website buddenbrookhaus.de. Mehr zum Untertan auf der neuen Seite deruntertan.de. Die ist besonders für SchülerInnen und Lehrkräfte interessant. Für Stories über die Manns und ihre Werke und allerlei Kurioses folgt dem Buddenbrookhaus auf Instagram und Facebook. Eine Produktion von Pirol Audioprojekte Hamburg.